Während wir hier diesen Gottesdienst feiern, ist es zwischen 9 Uhr vormittags und 3 Uhr nachmittags. Das war die Zeit, als Jesus am Kreuz hing. Und er hat letzte Sätze gesagt. Und 3 der 7 letzten Sätze wollen wir heute in dieser Predigt uns anschauen. Aber wie ist das mit den letzten Sätzen, den letzten Worten eines Menschen im Leben? Die haben doch immer noch mal eine besondere Tragweite, wie so eine letzte Botschaft. Wenn jemand sagt, das ist mein letztes Wort, dann wissen wir, darüber geht nichts hinaus, darauf kann man sich verlassen. Aber ein paar Beispiele der letzten Worte von berühmten Menschen. Goethe. Goethe hat als letztes gesagt am Sterbebett, mehr Licht. Der britische Philosoph Hobbes sagte, dass ein Sprung ins Finstere vor ihm läge. Und Dietrich Bonhoeffer, kurz vor Kriegsende von Nationalsozialisten hingerichtet, er sagte als letztes, das ist das Ende für mich, der Beginn des neuen Lebens. Das klingt anders. Wir wollen heute mal die 3 letzten Sätze Jesu am Kreuz uns anschauen. Und natürlich fragen wir auch dabei, was sind das für Worte für uns? Was haben sie uns zu sagen? Und ich hoffe, dass sie uns auch froh machen, dass das Worte sind, die Erlösung bringen. Auch wenn insgesamt 7 Sätze sind, wir wollen heute 3 anschauen. Und deswegen der erste Satz Jesu am Kreuz aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dazu lesen wir ein wenig, wo das genau einzuordnen ist. Verse 32 bis 34. Zusammen mit Jesus wurden auch 2 andere Männer zur Hinrichtung geführt, 2 Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gibt keinen edleren Menschen als den, der sich zum Beschützer seiner Feinde macht. Zum Beschützer seiner Feinde. Jesus tat genau das. Er wurde zum Beschützer, zum Fürsprecher derer, die ihn verurteilt haben. Auch ich habe ihn durch meine Sünde gekreuzigt. Und dennoch nimmt er dich, nimmt er mich, die wir gesündigt haben und deshalb den Tod verdienen, in Schutz. Und bis zum letzten Atemzug Jesu am Kreuz hat er keine Klagen über die, die ihn verurteilt haben, die ihn unschuldig haben hinrichten lassen. Stattdessen betete er für sie. Er betete für die, die das größte Unrecht an ihm taten, das Menschen überhaupt nur tun können. Das ist Liebe. Und diese Liebe, die wird beschrieben im Hohelied der Liebe im 13. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Da wollen wir mal kurz reinlesen und merken, was ist denn eigentlich Liebe, wenn sie so in der Tiefe beschrieben wird, hier von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung und jetzt, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Und alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und wir merken, das werden wir nicht so leben können. Das ist, ich sage mal, auch ein Idealbild, das uns gegeben ist und Jesus hat es gelebt. Wenn das keine wahre, echte, tiefe Liebe ist, die Jesus da am Kreuz erwiesen hat. Weil wir kommen ja von etwas ganz anderem her im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Vers 5 und 6, hatte Gott selber noch zur Familie Noahs gesagt, jeder, der einen Menschen tötet, ob Tier oder Mensch, soll meine Rache erfahren. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Wenn die Menschen sich nach dem Vorbild Gottes sind sie geschaffen. Das heißt, wer tötet, der soll getötet werden. Und wer unschuldig Jesus tötet, das ist doch ganz klar, welche Strafe auf ihn wartet. Doch jetzt, durch den Kreuzetod Jesus, wird das alles anders. Auch durch die Worte, die Jesus dort spricht. Gerechtigkeit fordert normalerweise ganz klar Strafe und so ist es auch. Doch Jesus kommt mit der ganz anderen, geballten Liebe Gottes für uns in seinem Herzen und stellt sich so zwischen das Gesetz und seinem Mörder sozusagen. Er bittet den Vater darum, dass die Forderung des Gesetzes die Mörder nicht treffen soll. Damit ist Jesus der Mittler zwischen der Forderung nach Gerechtigkeit, die nun mal auch vor Gott gilt, und dem Schuldigen. Sicher konnte die Sünde der Verbrecher nicht ungestraft bleiben. Sicher kann deine und meine Lebensschuld gegenüber Gott und Mitmenschen nicht einfach übergangen werden. Damit ist es Gott sogar sehr ernst. Und das spüren wir und das wissen wir. Aber das Frohmachende des Evangeliums seit Karfreitag lautet, Jesus ist es, der die Strafe trägt. Er stirbt für die Schuldigen. Er bittet mit seinem eigenen Leben um Vergebung für die Mörder damals und damit auch um Vergebung für uns. Seitdem gibt es keinen Menschen mehr, dem nicht vergeben werden könnte. Und deswegen dürfen wir uns heute freuen. Karfreitag ist eben auch ein Tag der Freude. Wir dürfen uns das heute ganz neu schenken lassen, voller Vertrauen und Dankbarkeit zu ihm kommen. Denn dieser erste Satz, er gilt auch dir. Vater, vergib ihnen. Vater, vergib. Und dann kommt dein Name. Und wenn das letzte Wort Jesu ist, dann gilt es. Da können wir nur tief dankbar staunen und uns freuen, ja, anbeten. Aber der Satz geht weiter. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das sagt er gegenüber all denen, die ihn zur Hinrichtung geführt haben, die schuldig und beteiligt gewesen sind. Und dann gibt es immer wieder Menschen, auch heute, die sagen, ich wusste aber, was ich tat, als ich sündigte. Ich habe bewusst gesündigt. Und ist es nicht so, dass wir sehr wohl wissen, was wir tun, wenn wir sündigen? Gehen wir noch mal kurz in den Prozess von damals. Pilatus wusste, was er tat, als er Jesus gegen seine eigene Überzeugung doch der Kreuzigung hingegeben hat. Wusste er, was er tat? Und das Volk, die gerufen haben, kreuzigte ihn, die wussten auch, was mit Jesus ist und wussten, was sie tun, als sie dieses Urteil im Grunde mit verursacht haben. Und die römischen Soldaten wussten, was sie taten, als sie den Befehl zur Folter und Kreuzigung ausführten. Und blenden wir nochmal zurück. Der Apostel Paulus, bevor er bekehrt wurde, wusste er doch auch, was er gegenüber den, die sich da diesem Christus andienten, dass er sie verfolgen ließ, ja sogar töten ließ. Und Jesus wusste, dass alle diese Menschen wussten, was sie taten, und trotzdem betet er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Versteht ihr? Da müssen wir erstmal, was meint ihr? Was heißt das? Was bedeutet das für mich, für uns? Kein Mensch, der sündigt, kann jemals wirklich in der ganzen göttlichen Tiefe die ganze Dimension erfassen, welche Auswirkungen seine Sünde bei anderen Menschen hat. Und welche Auswirkungen es auch im Blick auf Gott und die Beziehung zu Gott und für die Ewigkeit hat. Ich will ein Beispiel geben. Du bekommst irgendeine Rückmeldung, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde später oder am nächsten Tag, dass deine Bemerkung, die du gemacht hast, jemand anders ganz schwer verletzt hat, tief getroffen hat. Und du denkst dir, ach so, ja, stimmt, das habe ich gesagt. Richtig. Wisst ihr, was ich meine? Die Auswirkungen bei anderen, die nehmen wir doch oft gar nicht wahr. Wie oft sind wir gedankenlos in dem, was wir sagen, wie wir andere über andere urteilen oder anderes. Und die Auswirkungen dieser Sünde gegenüber anderen Menschen und auch in der Beziehung zu Gott, die erkennen wir gar nicht. Denn sie wissen nicht, was sie tun, beziehungsweise was für Auswirkungen ihr Tun hat. Und dann ist es gut, wenn wir danach merken, gut, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mir den Satz gespart oder hätte mich anders ausgedrückt. Also, was richten wir eigentlich an mit dem, was wir sagen, tun und eben auch an Schuld auslösen oder Verletzung auslösen bei anderen? Jesus erkennt die Grenzen an, die Menschen haben. Er arbeitet sich eben nicht daran ab, ach, hätten sie doch. Darum geht es Jesus nicht. Er sagt ja zu dem, was Realität ist. Und das ist tröstlich, sehr tröstlich. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der zweite Satz Jesu, der ist auch im 23. Kapitel im Lukas-Evangelium, Vers 43. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da heißt es, einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm: Dabei werden wir zu Recht bestraft, wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Auch hier, der neben Jesus Gekreuzigte wusste, was er getan hat. Er bekannte es sogar. Obwohl er den Tod verdient hat, hatte er eben ein Bewusstsein für seine Sünde, Schuld vor Gott. Ja, mehr noch, er hat sie bereut und wünschte, er hätte sie nicht getan. Und dennoch, oder besser, gerade deswegen wurde ihm vergeben. Jesus sagt zu ihm: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein Zuspruch. Der einzige Unterschied zwischen denen, denen vergeben wird, und denen, welchen nicht vergeben wird. Was ist das eigentlich? Welchen Unterschied? Die, denen vergeben wird, die wenden sich vertrauensvoll an Jesus Christus und geben Gott angesichts ihrer Sünde Recht und sagen damit: Ich brauche Vergebung. Ich brauche diese Erlösung davon, sonst bin ich verloren. Jesus, ich brauche deine Erlösungstat für mich an meiner Stelle, sonst würde ich an den Folgen der Sünde sterben. Und die anderen taten das nicht. Das ist der Unterschied, wo Gott vergibt und wo er nicht vergibt. Das alleine entscheidet zwischen gerettet und angenommen sein und verloren sein. Und Gott kann diese aus seiner Gnade heraus dieses Bewusstsein schenken, dass wir uns vertrauensvoll an diesen Jesus wenden. Dreimal sichert die Bibel uns an verschiedenen Stellen zu, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Den Namen Gottes, den Namen Jesu Christi. Und das ist die frohmachende, die erlösende Botschaft. Die zweite, die wir heute hören, die uns richtig Hoffnung, Mut und Kraft geben kann und vor allen Dingen Befreiung. Sünder, die Gottes Vergebung empfangen, bekommen augenblicklich das Paradies, das ewige Leben bei Gott geschenkt. Vergebung ist Vergebung. Kann uns der Vater im Himmel eigentlich noch was Größeres schenken? Kann man das noch toppen? Ich lade dich ein, nimm es heute ganz neu oder zum ersten Mal für dich auf, ganz persönlich. Das ist das letzte Wort, das Jesus sagt. Es gilt dir, dass du als Kind Gottes Vergebung bekommst und im Paradies sein darfst, wenn du dich vertrauensvoll ganz an Jesus wendest. Und ein letztes, ein drittes Wort Jesu oder ein letzter Satz Jesu am Kreuz, der ist im Johannes Kapitel 19 überliefert. Das ist jetzt dein Sohn und sie ist jetzt deine Mutter. Was ist da für ein Zusammenhang? Wir lesen die Verse 26 und 27. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich an den Jünger und sagte: Siehe, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Die Mutter ist hier angesprochen. Deine Beziehung zu deiner Mutter, ob sie noch lebt oder nicht, es ist etwas Besonderes, es ist etwas Einzigartiges. Es ist die Person, die dich auf die Welt gebracht hat, die sich gekümmert hat, die sich gesorgt hat, die dich großgezogen hat mit. Auf eine Art gibt es eben nur die Mutter. Aber die Mutter ist hier auch die heilsgeschichtliche Erinnerung an das Wunder, das Gott geschenkt hat, dass Maria den Sohn Gottes zur Welt gebracht hat. Der Engel Gabriel hat es angekündigt und sagte zu Maria: Du wirst einen Sohn gebären, den sollst du Jesus nennen. Der wird groß werden und Sohn des Höchsten genannt werden. Und wie reagierte Maria darauf, auf dieses Unfassbare, auf dieses Wunder? Sie hätte ja sagen können: Damit bin ich die Größte überhaupt. Nein, sie sagt: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Aber wenn wir in der Bibel genau schauen, es gibt auch zumindest eine sehr deutliche Szene, wo wir das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn, zwischen Maria und Jesus auch etwas vielleicht verwundert anschauen. Es kommt uns da als eine eher kühle Art entgegen, fast schon erschreckend. Bei dem ersten öffentlichen Wunder Jesu, das ist die Hochzeit von Kana, wo er Wasser in Wein verwandelte, wollte ihn seine Familie sehen und sprechen, ihn ja so quasi wieder herausziehen aus dem, wo er gerade tätig war, was er da machte. Und im Dialog mit seiner Mutter sagte er dann: Ich habe eine neue Familie, man solle ihn auf seinem Weg nicht aufhalten. Frau, was geht es dich an, was ich tue? Aber jetzt sind wir am Kreuz und da klingt es so ganz anders. Jesus hängt am Kreuz und er ringt mit dem Tod. Ich sage mal, es reicht doch, wenn er mit sich selbst beschäftigt ist. Und er sieht seine Mutter. Und sein Herz ist angerührt, bewegt, vielleicht mit letzter Kraft. Nimmt er sie wahr? Ja, noch viel mehr. Er kümmert sich um sie. Er kümmert sich in tiefer Liebe um sie und ihre Zukunft. Denn Maria braucht im Alter auch eine Versorgung, also quasi eine Rentenversicherung. Und Jesus ordnet diese Verhältnisse hier unterm Kreuz ganz neu. Der Jünger Johannes, den er lieb hatte, wie es heißt, sein vertrauter Jünger, wird der Sohn Marias und Maria die Mutter von Johannes. Dass Johannes sich kümmert um Maria, auch um ihre Versorgung, um ihre Zukunft, was für eine tiefe Liebe, die dahinter steht. Ich sage mal, das ist sozusagen das Reale, das Irdische, das Materielle, könnte man fast sagen. Aber eine andere geistliche Dimension steckt noch dahinter, die für uns heute auch von Bedeutung ist. Unter dem Kreuz Jesu ordnet Jesus auch unsere Beziehung neu. Ist uns das bewusst, dass Jesus sagt, den beiden Menschen, die ihm am nächsten stehen, dass sie jetzt Verwandte sind. Und das geschieht durch das Blut Jesu. Sie werden Verwandte. Und das tut er mit uns genauso. Im Blut Jesu sind die Gläubigen, die Christusgläubigen, die quasi unter seinem Kreuz stehen, die Vergebung in Anspruch nehmen und wir sind miteinander verwandt. An einer anderen Stelle sagt Jesus, einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder und Schwestern, ihr seid verbunden als Geschwister. Und Paulus sagt, nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat. Das Leben mit Jesus, das geht weiter in einer familiären Beziehung. Wenn er nicht mehr da sein wird und seine letzten Worte gesprochen hat, dann ist es auch ein neuer Anfang für uns, eine Anfrage der Liebe an uns. Wir sind quasi verbunden in Christus als Kinder Gottes und sind verwandt. Und jetzt sagen wir, okay, das kenne ich aus der Familie. Aber hier, die sind doch so ganz anders, die Leute. Ja, sind wir. Jesus hat uns so und Gott hat uns so zusammengestellt. Wir haben völlig unterschiedliche Hintergründe, haben ein anderes Alter, wir haben eine andere Art, wir haben andere Vorlieben. Wir erleben sicher auch Auseinandersetzungen, die nicht ausbleiben. Und wir haben eine gemeinsame Wegstrecke vor uns, die uns herausfordert. Ja, all das gilt. Und doch sagt Jesus, ihr seid verwandt. Er zeigt uns seine tiefe Liebe durch sein Opfer am Kreuz. Er zeigt die liebevolle, fürsorglichen Umgang mit seiner Mutter. Und er legt uns ins Herz, über unsere natürliche Familie hinaus, auch die geistlichen Geschwister im Glauben, genauso zu behandeln. In Liebe, in Annahme, in Achtung. Und ich glaube, das ist ein Übungsprogramm für lange Zeit, oder? Nehmen wir das mit. Bei allem Zuspruch und aller Dankbarkeit und erlösenden Botschaft haben wir auch eine Aufgabe, in ihm und mit ihm einander zu lieben. Amen.